Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Das letzte Mal ist schon ein paar Jahre her. Und als wir telefoniert haben, hast du gesagt, du bist ja Pastor in der Christusgemeinde. Ich habe gesagt, bin ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr Pastor in Ingolstadt, sondern ich habe eine neue Berufung bekommen. Ich bin jetzt Sportpastor. Wer von euch kennt SRS, Sportler ruft Sportler? Hat das schon mal jemand gehört? Ja, der Rolf, sehr schön. Und noch drei andere. Ich erzähle kurz, wie es dazu gekommen ist. Als Kind war ich Leistungssportler, habe 4-5 Mal die Woche Tischtennis trainiert und ich wollte Profi werden. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe Talent, aber nicht genug. Also ich werde kein Profi, aber Tischtennis war ein fester Bestandteil meines Lebens. Und mein Papa, der Sport total liebt und der auch ein Riesenherz hat für Jesus, hat mich einfach angemeldet auf so Tischtennis-Camps von SRS. Und dort habe ich gelernt, dass Sport und Glaube perfekt zusammenpasst. Dass man in der Halle beten kann, dass man Niederlagen mit Gott verarbeiten kann und. Und dann habe ich angefangen, dort mitzuarbeiten. Ich durfte mit 16, 17 ganze Trainingsgruppen leiten. Ich durfte mit 18 zu Kindern und Jugendlichen predigen auf diesen Camps. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich möchte Theologie studieren, ich will Pastor werden. Und am liebsten würde ich dort hingehen. Und als ich so am Ende meines Studiums war, hat der Mann, der die Berufseinsteiger bei uns begleitet hat, gesagt, nee, du gehst erstmal schön in die Gemeinde. Da ich gesagt, gut, das mache ich. Da bin ich jetzt 16 Jahre geblieben, an verschiedenen Orten, zuletzt 7 Jahre in Ingolstadt. Und dann habe ich nochmal eine neue Berufung bekommen, nämlich hauptamtlich zu SRS zu gehen. Was mache ich dort? Ich bin Trainer, ich bin Coach. Ich predige und versuche, das Anliegen, Glaube und Sport groß zu machen in Gemeinden und darüber hinaus. Ich mache das zusammen mit einem riesigen Team. Wir sind insgesamt über 70 Hauptamtliche, die in ganz Deutschland verteilt sind. Wir haben ganz verschiedene Abteilungen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo Profifußballer begleitet werden. Da gibt es ganz viele Christen und es werden immer mehr. Und die können nicht immer sonntags um 10 Uhr in den Gottesdienst gehen. Ja? Also treffen die sich zu anderen Zeiten, um ihren Glauben zu teilen, laden ihre Teamkollegen ein zum Hauskreis, lesen gemeinsam Bibel und überlegen, wie können wir unseren Glauben dort leben. Mein Auftrag ist aber ein anderer. Ich bin Leiter für Kinder- und Jugendsport und mache das mit diesem wunderbaren Team, das ihr hier seht. Ich leite ein Team von 8 Personen und wir arbeiten vor allem mit Sportcamps. Wir machen über 60 Sportcamps im Jahr in ganz Deutschland verteilt. Wir haben zum Beispiel eine Fußballschule, die Gemeinden einladen können. Wir haben Baseballcamps in Partnerschaft mit amerikanischen Gemeinden, weil wir Deutschen wissen nicht, wie man Baseball spielt. Also ich zumindest nicht. Und nutzen das, um Kinder mit Jesus bekannt zu machen. Weil wir sagen, Jesus ist unser Coach fürs Leben. Und wir möchten dir Jesus vorstellen als dein Coach. Genau. Hier noch so ein paar Eindrücke von dem, was wir tun. Wie wir arbeiten mit verschiedenen Camps, mit verschiedenen Trainingslagern, in ganz unterschiedlichen Sportarten. Also teilweise habe ich die vorher gar nicht gekannt, die Sportarten, und darf ab und zu mal was Neues probieren. Das ist richtig schön. Ich habe euch noch mehr mitgebracht. Und zwar habe ich hinten so einen kleinen Tisch aufgebaut. Und hier ist unser Magazin. Das dürft ihr euch total gerne mitnehmen. Da steht noch viel mehr über SRS. Und da sind auch noch ein paar andere Produkte dabei. Zum Beispiel unsere Kindersportbibel. Ja, es gibt schon ganz lange Sportbibeln bei SRS. Das ist eigentlich ein Neues Testament und da sind Lebensberichte drin von Sportlern, die gläubig sind. Es gibt auch schon ganz lange Kinderbibeln, aber es gab noch nie eine Kindersportbibel. Das haben wir geändert. Seit diesem Jahr gibt es eine Kindersportbibel und da stehen Lebensberichte von Sportlern drin, aber auch von Kindern. Und eine besondere Story, die wir erleben durften, wir haben eine Kugelstoßerin, die gläubig ist, gebeten, aus ihrem Leben was zu schreiben. Das hat sie gemacht und kurz darauf wurde sie Olympiasiegerin. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Also auch von Yemisi Ogunleye ist da ein Text drin. Sie schreibt, dass sie als Kind gemobbt wurde und wie hat ihr Jesus dabei geholfen? Das sind die Themen, um die es geht, neben den Bibeltexten. Also nehmt euch gerne mit nach dem Gottesdienst. Wenn jemand meint, dafür spenden zu müssen, werde ich ihn nicht daran hindern. Steht ein kleines Körbchen dabei. So viel mal vorab. Ich bete noch mit uns und dann starten wir rein in die Predigt. Jesus, wir danken dir, dass du heute hier bist, dass wir dich schon ehren durften im Lobpreis. Wir danken dir für die Kinder. Segne sie und sprich du zu ihnen. Und wir wollen dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst und uns jetzt, dass du auch jetzt wegnimmst, was uns ablenken will von einer Begegnung mit dir. Amen. Heute ist der zweite Advent und Advent bedeutet Ankunft oder auch Wiederkunft. Im Advent geht es darum, sich vorzubereiten auf die Ankunft von Jesus. Es geht aber auch genauso darum, sich vorzubereiten auf die Wiederkunft von Jesus. Jesus wird nochmal kommen. Und es gibt Menschen, die sagen, Jesus, wenn du kommst, dann ist alles perfekt. Kannst du nicht bitte jetzt sofort kommen? Ich kann es nicht mehr erwarten. Komm doch am besten jetzt, bitte, bitte, bitte. Es gibt Menschen, die leben in sehr schweren Umständen und sagen, Jesus, kannst du nicht bitte am besten morgen wiederkommen? Dann sind diese ganzen Schwierigkeiten hier zu Ende. Ich habe keine Geduld mehr. Wer von euch würde sich als ungeduldig bezeichnen? Mal Hand hoch, bitte. Okay, die meisten von euch sind ehrlich, sehr schön. Vielleicht kennt ihr das Gebet um Geduld, ja, Herr, gib mir Geduld, aber sofort, ja. Das ist heute unser Thema, das Thema Geduld. Und ich bin so ein Typ, ich bin manchmal extrem ungeduldig, zum Beispiel im Supermarkt. Stell dir vor, du gehst so in den Supermarkt, hast du deinen Wagen voll gemacht und freust dich, die Kasse Nummer 3 ist frei. So, und dann gehst du so ganz entspannt hin, kommt aus dem Seitengang eine Person, die hat so viel im Einkaufswagen, weil die schon für Weihnachten und Neujahr und Ostern alles reingepackt hat und biegt direkt vor dir ein. Und dann denkst du, hey, ich habe nur halb so viel drin und außerdem in Deutschland gilt immer noch rechts vor links und die biegt einfach ein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kennt ihr das? Ah, noch schlimmer. Ich war jetzt letzte Woche beim Arzt, ne? Wartezimmer. So, und dann kommst du rein, 10 Leute sitzen schon da, 5 total krass am Husten und Schnupfen, die anderen 5 Magen-Darm. So gefühlt, ja? So, und immer wenn du so im Wartezimmer sitzt, vielleicht kennt ihr das, dann geht die Tür auf, die Sprechstundenhilfe kommt rein und dann müsst ihr mal in die Gesichter von den Leuten schauen, eine Hoffnung strahlt plötzlich auf. Und du hoffst, dass du drankommst, obwohl die anderen 10 Leute ja schon vor dir da sitzen. Und dann wird ein Name vorgelesen und du merkst, oh, die Gesichtszüge entgleiten so ein bisschen. Und denkst jetzt, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Das ist heute unser Thema, Geduld. Geduld, ein ganz wichtiges Thema im Advent. Und wir schauen uns einen Bibeltext an, das passt perfekt. Du hast heute auch schon von Jakobus gesprochen. Und unser Text heute steht auch in Jakobus. Ist ein ganz kurzer Text, aber da steckt sehr viel drin. Jakobus schreibt, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Also diese Worte sind voller Weisheit zum Thema Geduld und zum Thema Advent. Zweiter Advent, zweite Ankunft, Wiederkunft von Jesus Christus. Und ich habe 3 Gedanken dabei, was Geduld bedeutet und warum es sich lohnt, geduldig zu sein. Das erste, seid geduldig, denn das Beste kommt noch. Seid geduldig, denn das Beste kommt noch. Ey, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht sagst du, mein Leben ist super, am besten soll sich gar nichts ändern. Sag ich dir, es wird noch besser, wenn du mit Jesus lebst. Und wenn du sagst, hey, mein Leben ist gerade nicht so einfach, ist nicht so schwer, sind ein paar Herausforderungen, ich weiß nicht so ganz, wie ich klarkomme, dann sage ich dir, sei getrost, es wird besser werden. Das Beste kommt noch, das ist die Perspektive, die Jesus uns gibt. Das ist der Blick, den Jesus uns geben möchte, dass er sagt, das Beste liegt vor euch. Das Beste kommt noch. Die ersten Christen vor etwa 2000 Jahren haben damit gerechnet, dass sie die Wiederkunft von Jesus noch persönlich miterleben. Und sie haben nicht nur damit gerechnet, sie haben gesagt, oh Jesus, bitte komm bald. Das war oft ihr Gebet, bitte komm bald. Sie haben sich das gewünscht, sie haben sich danach gesehnt, sie haben sich danach ausgestreckt. Warum war das so? Vielleicht, weil einige von ihnen benachteiligt wurden, weil einige verfolgt wurden. Vielleicht, weil einige schwere Konflikte erlebt haben. Vielleicht, weil einige gesagt haben, hey, das Leben hier, es kann nicht alles sein. Und deshalb haben sie gesagt, Herr, bitte komm bald. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Immer noch nicht. Und trotzdem können wir von den ersten Christen lernen, diese Perspektive zu haben. In meinem Studium hatte ich einen Professor, der hat im Advent immer seine Gebete abgeschlossen mit dem Satz, und im Übrigen bitte ich dich, dass du bald wiederkommst, Jesus. Und wir Studenten haben gesagt, oh nee, das wollen wir gar nicht beten, das Leben ist ja viel zu schön. Wir können das nicht. Ich fand es so beeindruckend, dass dieser Mann, der eigentlich ein gutes Leben hatte und immer noch hat, Freude hat daran, Professor zu sein und Menschen in Gottes Wort mit reinzunehmen, dass er sagt, eigentlich kommt das Beste noch. Und das ist die Perspektive, mit der wir leben wollen. Jetzt heißt es in Jakobus, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Also hier ist das Bild vom Bauern. Ein Bauer streut einen Samen aus, er sät und dann heißt es, warten. Warten auf das, was passiert. Es dauert seine Zeit. Es kann viel passieren. Es könnte sein, dass die Ernte durch ein Unwetter vernichtet wird. Es könnte sein, dass die Ernte besser wird als jemals zuvor. Es könnte sein, dass die Ernte unspektakulär wird. Man weiß es nicht. Der Bauer kann einfach nur warten und zwischendurch mal prüfen, ob alles so ist, wie es sein soll. Der Bauer, wenn er eine gute Haltung hat, dann bleibt er geduldig und gelassen, weil er weiß, das, was passiert, liegt nicht in seiner Hand. Er kann nur darauf vertrauen, dass Gott zur rechten Zeit das Rechte tut. Gott ist es, der wachsen lässt. Und das ist ein Beispiel für Menschen, die in Geduld leben und die sagen, mein Leben bedeutet vielleicht, dass ich etwas aussehe. Ich bete für meine Kinder, zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, was passieren wird. Ob sie mal zum Glauben kommen und wenn ja und wie, hat am Ende Gott in der Hand. Ich kann tun, was an mir liegt und im Vertrauen auf Gott warten auf das, was geschieht. Mich vorbereiten auf das, was eigentlich zählt, weil was zählt, ist die Ernte. Aber die ist noch nicht da. Und ich möchte nicht stehen bleiben und zurückgucken, sondern ich möchte gucken auf das, was kommt. Ich will vertrauen, dass das Beste noch vor uns liegt. Jetzt könnte man fragen, wenn man den Satz liest, das Kommen des Herrn steht nahe bevor, was Jakobus schreibt. Da könnte man fragen, hat Jakobus sich denn geirrt? Weil er hat geschrieben, Gott ist ganz nah, er kommt demnächst quasi, aber er ist immer noch nicht da. Es ist ungefähr 2000 Jahre her. Also wie ist das zu verstehen, wenn das in der Bibel steht, aber nicht passiert ist? Ich persönlich glaube nicht, dass Jakobus sagen wollte, übrigens, Gott ist nah, in 2 Wochen ist er da. Ja, räumt schon mal eure Wohnung aus und so, überlegt euch, was ihr mitnehmen wollt. In 2 Wochen ist es soweit. Nein, die Bibel warnt davor zu spekulieren. Jesus sagt, ihr wisst weder Zeit noch Stunde. Ihr sollt euch keine Gedanken machen, ihr sollt einfach nur bereit sein. Das ist euer Auftrag. In der Bibel steht dann von Kriegen, von Naturkatastrophen, von lauter Dingen, die Zeichen sein können, dass Jesus wiederkommt. Aber ob er heute kommt oder morgen oder in 2000 Jahren, das steht dort nicht. Also es geht nicht darum, dass wir einen Plan haben, es geht darum, dass wir eine richtige Haltung haben. Es geht nicht darum, dass wir uns den Kopf zerbrechen, sondern es geht darum, dass wir auf Jesus schauen und sagen, Jesus, ich will so leben, dass du jederzeit kommen kannst. Ich wäre bereit. Also mich kannst mitnehmen. Im Übrigen bitte ich dich, dass du bald wiederkommst. Das heißt einfach nur, ich bin bereit. Wann du wiederkommst, wie du wiederkommst, da gibt es so viel Spekulation, können wir gut in Gottes Hand lassen. Der weiß, was er tut, so wie ich ihn kenne. Aber wir dürfen bereit sein und sagen, wir glauben, das Beste kommt noch. Wir leben vom Ende her. Wir leben vom Ziel her. Und der Sieg von Jesus Christus steht schon fest. Amen. Das bedeutet, zu sagen, ich glaube, Jesus ist nah. Sein Sieg steht bevor. Ich muss meinen Halt nicht in vergänglichen Dingen suchen. Ich suche meinen Halt nicht in der Anerkennung der anderen oder in einem tollen Haus, in einem tollen Urlaub, in einem tollen Auto, wie in meiner Stadt so, ja? Sondern ich suche meinen Halt in Jesus Christus. Und das Wartezimmer vom Arzt ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wenn ich im Wartezimmer sitze, dann bin ich bereit. Aber ob der Arzt mich in 5 Minuten oder in 5 Stunden dran nimmt, das weiß ich nicht. Und wenn ich im Wartezimmer sitze, dann höre ich vielleicht sogar die Stimme des Arztes, weil der sitzt nur ein Zimmer daneben. Also ich merke, der ist ganz nah. Aber ob er dann für mich in 10 Minuten kommt oder in einer Stunde, das weiß ich nicht. Aber wenn ich aufgerufen werde, dann stehe ich auf und freue mich, dass ich dran bin und bin bereit. Und vielleicht ist das die Bedeutung von Jesus ist nah. Wir sind bereit. Und wir haben trotzdem Geduld, auszuhalten in dem, wo wir stehen. Auszuhalten in den Höhen und den Tiefen unseres Lebens. Lasst uns geduldig sein und uns immer wieder daran erinnern, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Paulus schreibt über dieses Beste, was noch kommt, dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Mehr brauchen wir nicht. Da sein, wo Jesus ist, das ist der Himmel. Das ist das Paradies. Das ist perfekt. Es gibt eine Story von einer Frau, die stand kurz vor ihrem Tod und dann hat sie so mit dem Pfarrer gesprochen, wie die Beerdigung ablaufen soll. Und sie sagte, eins ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte in dem Sarg mit einem Löffel in der Hand liegen. Denn der Löffel ist der kleine Prophet. Vielleicht schon mal gehört. Der Löffel ist der kleine Prophet. Und sagt der Pfarrer, okay, ich habe jetzt schon öfter mal Leute beerdigt, aber dieser Wunsch ist mir neu. Was steht dahinter? Und die Frau sagt, ganz einfach, ich habe mein Leben lang Nachtisch geliebt. Und für mich war immer das Schönste, wenn ich zum Essen gekommen bin und dieser Löffel lag über dem Teller. Da habe ich extra weniger gegessen zum Hauptgang, weil ich wusste, das Beste kommt zum Schluss. Und das ist so ein starkes Bild. Wir leben in der Gewissheit, dass das Beste erst noch kommt. Egal, ob du 5 bist oder 50 oder 90, das Beste kommt noch. Und das Beste ist Leben bei Jesus in seiner Nähe und in seiner Gegenwart. Und diese Perspektive gibt Menschen so viel Kraft, so viel Hoffnung, dass sie sagen, ich kann aushalten und bei Jesus bleiben. Ich habe mal gehört von verfolgten Christen, die im Gefängnis saßen, ein grauenhaftes Leben dort führen, ganz schlecht behandelt werden. Und sie haben in die Wand geritzt folgenden Satz, Im Königreich der Hoffnung gibt es keinen Winter. Das ist die Kraft der Geduld und auf Jesus zu warten. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, und deshalb, vielleicht, heute ist ja Sonntag, vielleicht gibt es heute Nachtisch bei euch. Denkt dran, der kleine Prophet versucht immer wieder oder lasst uns immer wieder versuchen, in unserem Leben dran zu denken, wir sind nicht gemacht, um immer in dieser Welt zu bleiben. Gott sei Dank. Jesus hat viel mehr für uns vorbereitet. Aber wir brauchen Geduld. Noch sind wir hier. Noch stehen wir mit beiden Beinen auf der Erde. Noch beten wir und Gott scheint nicht zu antworten. Kann passieren. Noch suchen wir Gottes Nähe und tun uns trotzdem irgendwie schwer. Aber wir dürfen wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Zweiter Gedanke. Seid geduldig, denn Gott sorgt für alles. Nicht wir müssen uns versorgen, Gott versorgt uns. Das ist sein Wesen, das ist sein Herz, das er für uns hat. Das Wort, das hier für geduldig sein verwendet wird, meint Ausdauer, Standhaftigkeit und es bedeutet auch etwas zu ertragen. In der Bibel gibt es noch ein anderes Wort für Geduld, das bedeutet wörtlich übersetzt unter einer Last bleiben. Geduld bedeutet, ich muss etwas tragen oder ertragen, das nicht leicht ist. Aber ich halte es aus. Warum? Weil ich glaube, dass Gott mich versorgt. Und das heißt nicht, dass es mir immer gut geht. Das heißt nicht, dass ich mich immer super fühle. Es heißt schlicht und einfach, Gott wird mir geben, was ich brauche und wann ich es brauche. Und seine Weisheit ist höher als meine. Er wird es richtig tun. Und deshalb kann ich schwere Situationen aushalten. Der Bauer hat keine Wahl, außer zu warten. In Israel, da gibt es den Herbstregen und den Frühjahrsregen. Davon ist hier die Rede. Der Herbstregen fällt normalerweise im Oktober, der Frühjahrsregen so bis Ende Mai. Also der Bauer braucht sehr viel Ausdauer. Ich mag's, wenn man so eine Pflanze hat. Ich hatte mal so eine Kapuzinerkresse, hat mir jemand geschenkt, habe ich gegossen, einen Tag später, cool, zwei Tage später, und eine Woche später musste ich es in einen anderen Topf tun, weil es zu klein war. Aber meistens dauert es viel, viel länger. Gott ist ein Meister darin, uns warten zu lassen. Ne? Ich denke so, Gott, warum kannst du nicht schneller? Sagt Gott, ja, kann ich. Aber für dich ist besser, du lernst mal warten. Okay, Gott, wenn es sein muss. Ja, also Gott ist ein Meister darin, uns warten zu lassen, um unseren Charakter zu schärfen und um uns zu zeigen, ich versorge dich, hab keine Angst, ich mache das für dich. Ich schicke den Regen zur rechten Zeit. Ich schicke dir das, was du brauchst, zur rechten Zeit. Manchmal geht es uns vielleicht so, dass wir dann gar nicht mehr wissen, wie wir überhaupt beten sollen. Und das Schöne ist, es gibt so viele Menschen, die vor uns gelebt haben und die mit Gott gelebt haben, dass wir von ihnen lernen können. Ich habe ein Gebet dabei, vielleicht hast du schon mal gehört, das Gelassenheitsgebet. Es wird dem Theologen Reinhold Niebuhr zugeschrieben. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist eine Haltung von Geduld. Eine Haltung, die sagt, ich bin nicht passiv. Ja, der Bauer ist nicht passiv. Der guckt immer mal wieder, wie sieht's auf dem Feld aus, und vielleicht ordnet er mal wieder was neu, aber er weiß, das Entscheidende kann nur Gott tun. Und wisst ihr was? Ich finde das total entlastend. Ich muss das Entscheidende nicht tun. Ich kann es auch nicht. Aber Gott tut es. Er tut es für mich, manchmal sogar mit mir und ganz oft in mir. Er wirkt das Entscheidende, weil er Gott ist und weil er einen Plan hat, der größer ist als alles andere. Wir brauchen Geduld. Für mich eine völlig verrückte Sache. Seit diesem Jahr bin ich Sportpastor und das Erste, was ich erlebe, ist eine verletzte Schulter. Also ich bin Sportpastor, der gerade keinen Sport macht. Seit 4 Monaten kann ich keinen Sport mehr machen. Mein Tischtennisteam wird möglicherweise absteigen, weil ich ihnen nicht helfen kann. Und es ärgert mich. Ich weiß, die Welt hat größere Probleme, aber als Sportler willst du deinen Sport machen. Und verletzt zu sein, ist doof. Und dann gehst du zu einem Arzt und er sagt dir das und das, dann gehst du zum anderen Arzt, dann sagt er dir was anderes. Wow, da brauchst du Geduld. Und ich darf lernen, zu vertrauen und zu sagen, hey Gott, wird's richtig machen. Auch wenn mich das manchmal aufregt und ich kann es nicht nachvollziehen. Und vielleicht kennst du so Situationen auch. Und vielleicht will Gott dir heute Morgen neu sagen, ich werde für dich sorgen. Wahrscheinlich nicht so, wie du es dir vorstellst. Wahrscheinlich nicht so, wie du es gerne hättest, aber auf eine Art, die tiefer ist als das, was du erlebst. Und wenn ich so auf die letzten Monate mit meiner Schulterverletzung zurückschaue, dann muss ich sagen, ich habe Gott immer wieder darin erlebt. Plötzlich begegne ich einem Menschen und habe ein richtig krasses, tiefgehendes Gespräch. Das hätte ich sonst nicht gehabt. Plötzlich merke ich, hey Samuel, Tischtennis ist vielleicht schön, aber so wichtig ist es ja gar nicht. Ja, stimmt. Und ich merke, wie Gott an meinem Charakter arbeitet, mich herausfordert und mir bewusst macht, er sorgt für mich. Und ich kann auch ein wunderbares Leben haben ohne Tischtennis. Es ist tatsächlich möglich. Wer hätte das gedacht? Gott sorgt für alles, bis er wiederkommt. Gott sorgt für alles, bis er wiederkommt. Auch in dieser Welt, in der gerade vieles drunter und drüber geht. Und wir nicht wissen, was ist da eigentlich los? Was soll man überhaupt noch glauben? Gott sorgt für alles. Ein dritter und letzter Gedanke. Was können wir tun? Seid geduldig und stärkt eure Herzen, heißt es hier. Die ersten zwei Punkte haben das beschrieben, was Gott tut. Er wird am Ende wiederkommen. Er wird uns versorgen. Was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Seid geduldig und stärkt eure Herzen. Das Wort Herz kommt in der Bibel immer wieder vor und es ist sowas wie die Kommandozentrale des Menschen. Das Herz ist das absolute Zentrum und es ist der Punkt, der mit Gott in Verbindung tritt. Das heißt, wenn Gott Beziehung zu uns hat und wir zu Gott, dann läuft es über unser Herz. Dann treten wir darüber mit ihm in Verbindung. Also das Herz ist hier nicht nur biologisch gemeint, sondern es ist der Sitz der Gefühle, des Verstandes, der Ort, der mit Gott in Kontakt tritt. Wenn jetzt also Jakobus sagt, stärkt eure Herzen, dann heißt es nichts anderes als stärkt eure Beziehung zu Gott. Stärkt eure Beziehung zu Gott. Wie können wir das tun? Eine sportliche Antwort. Durch Training. Durch Training. Die Beziehung zu Gott stärke ich am meisten, indem ich sie trainiere, indem ich sie übe. Als ich ein Kind war, hatte ich einen ganz, ganz tollen Trainer und das meiste, was ich gelernt habe, habe ich von dem gelernt. Und dieser Trainer hat uns mal so für eine Zeit von 1 bis 2 Jahren gesagt, bevor wir anfangen mit Training, nimmt sich jeder von euch eine kleine Schüssel, macht da ungefähr 20 Tischtennisbälle ran und übt Aufschläge. Einen nach dem anderen üben. Unterschnitt und Seitschnitt, was man alles machen kann. Das hat dazu geführt, dass ich bis heute einen Aufschlag habe, der ist gar nicht mal so schlecht. Und im Sport ist völlig normal, dass wir Übungen immer wieder machen, dass wir sie immer wieder wiederholen, um sicherer darin zu werden. Und ich glaube, im Glauben ist das genau das Gleiche. Du musst nicht jede Woche was Neues hören. Vielleicht weißt du schon alles, was du wissen musst. Und die Frage ist, was ist das Aufschlagtraining für dein Herz? Was sind die Übungen, die du eigentlich täglich oder wöchentlich praktizieren solltest, um dein Herz zu stärken? Für den einen ist es einfach nur jeden Tag einen Bibeltext lesen, darüber beten, was auch immer. Für einen anderen ist es jeden Tag eine Zeit des Lobpreises zu haben, um Gott durch Lieder anzubeten. Es gibt ganz viele verschiedene Formen, aber die Frage, was sind deine Übungen, die du täglich wiederholen sollst? Ich glaube, wir brauchen geistliche Übungen, wir brauchen feste Gewohnheiten, damit wir nah bei Jesus bleiben. Der Alltag überrollt uns manchmal und überfordert uns oft genug. Und dann ist es das, was uns Halt gibt. Und ich glaube, die geistliche Übung ist die gesunde Mitte zwischen Gesetzlichkeit und Beliebigkeit. Gesetzlichkeit heißt, du musst, du musst, du musst. Und Beliebigkeit heißt, ist doch eh egal, Jesus liebt dich, eh kannst machen, was du willst. Nein, wir brauchen feste Gewohnheiten, um unser Herz zu stärken und im Glauben zu wachsen. Großes Vorbild für mich sind meine eigenen Großeltern. Jeden Tag haben sie sich etwa 1 Stunde Zeit genommen, um zu beten, um Bibel zu lesen. Die haben die komplette Verwandtschaft durchgebetet und noch die ganzen Freunde. Und irgendwann hatten die so viele Enkel und Urenkel, dass mein Opa gesagt hat, Herr, ich weiß nicht, wie sie heißen, du weißt es, segne sie alle. Das war ihr fester Bestandteil. Jeden Morgen haben sie sich ungefähr 1 Stunde Zeit genommen. Und ich denke mir, das hält das Herz ganz nah bei Jesus, weil ich mir Zeit nehme und weiß, ich muss die Beziehung zu Jesus pflegen. Und ich habe euch heute ein Beispiel mitgebracht für eine geistliche Übung, das ich selber mal entdecken durfte. Wir waren als Gemeindeleitung auf Klausurtagung in einem ganz kleinen Kloster. Und in diesem Kloster waren katholische Nonnen, die haben 5 oder 6 Mal am Tag feste Gebetszeiten gehabt. Ich dachte so, krass, ey, verrückt. Und dann lag auf dem Zimmer, wo ich war, so eine kleine Karte mit einer uralten geistlichen Übung, die ist hunderte von Jahre alt und hat ganz viele Menschen in die Nähe von Jesus gebracht. Das sogenannte Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Hört sich spektakulär an, ist aber ganz einfach. Es bedeutet, jeden Abend mit Jesus zurück auf den Tag zu schauen. Als erstes ist der Dank. Wir danken Jesus für das Gute, was er uns geschenkt hat. Weißt du, wer dankt, kann sich in dem Moment keine Sorgen machen. Ich habe sogar gehört, dass die Stressforschung ergeben hat, in dem Moment, wo ich dankbar bin, kann ich keinen Stress haben. Ich finde es cool. Also erstmal jeden Tag sagen, Jesus, wofür will ich dir Danke sagen? Als zweites, ich blicke zurück, was war denn heute alles? Ich werte dabei nicht, ich versuche vielleicht nur die Spuren Gottes zu entdecken. Als drittes, ich bin wach für meine Emotionen. Gott redet oft durch meine Emotionen zu mir. Wo habe ich Freude gehabt? Wo war ich in Kontakt mit anderen? Wo war ich erschöpft? Wo war ich traurig? Wo hat Gott in dem Ganzen geredet? Als viertes, so wichtig, dass ich immer wieder sage, wo Sünde ist in meinem Leben. Gott liebt es zu vergeben. Sagen, Jesus, ich war heute gestresst, ich war gereizt, ich habe lieblos mit meiner Familie geredet, vergib mir. Jesus sagt, alles klar, dafür bin ich doch gekommen. Und als fünftes der Ausblick auf den nächsten Tag. Was steht morgen an? Vielleicht habe ich ein bisschen Angst davor. Vielleicht habe ich keine Lust. Jesus, geh du mit in den nächsten Tag. Das ist alles nicht neu. Aber ich habe das damals so dort gelesen, habe gesagt, ich probiere es mal aus. Und es ist mittlerweile für mich persönlich eine geistliche Übung, die mir hilft, in Verbindung mit Jesus zu bleiben. Geistliche Übungen, das Training für unsere Seele, das stärkt unsere Herzen. Es ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Die Frage ist, was ist deine geistliche Übung? Was hilft dir, dich auszurichten auf Gott? Ich fasse nochmal zusammen zum Schluss. Jakobus lädt uns ein, geduldig zu sein. Und er sagt, seid geduldig, denn das Beste kommt noch. Lebt vom Ende her. Lebt in der Gewissheit, dass Jesus der Sieger ist und dass niemand und nichts das ändern kann. Seid geduldig, denn Gott sorgt für alles. Der Regen kommt zur rechten Zeit. Und er wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und das Letzte, sei geduldig und stärke dein Herz. Unser Auftrag ist, aufrecht zu gehen und den Blick auf Jesus zu richten. Und dafür dürfen wir unser Herz stärken. Lass uns gemeinsam beten. Und wer will, darf dazu aufstehen, um Jesus einfach nochmal zu sagen, dass wir ihn einladen wollen in diese Situation. Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist vor 2000 Jahren. Du bist Mensch geworden. Du hast diese Welt mit Hoffnung geflutet und verändert. Und deshalb sind wir hier. Und wir danken dir, dass du noch lange nicht fertig bist. Du wirst wiederkommen, du wirst die Welt ans Ziel bringen, jeden einzelnen von uns. Und dein Sieg wird vollendet. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und wir wollen dich besonders um Geduld bitten, dass wir aushalten, wo du uns in Situationen stellst und uns bewusst darin lassen willst. Wir wollen dich bitten, dass du uns starke Herzen gibst und dass wir Menschen sind, die die Verbindung zu dir immer wieder suchen, täglich. Stärke unsere Beziehung zu dir. Und wir wollen dich bitten, wo wir ungeduldig sind, vielleicht auch in unserer Familie oder im nächsten Umfeld, wo andere Leute unsere Ungeduld abkriegen, da verändere du unsere Herzen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du alles getan hast. Und danke, dass du der König bist. Danke, dass der zweite Advent kommen wird. Die Frage ist nur, wann. Und wir wollen bereit sein für dich. Du bist nah, Jesus, und wir bitten dich, dass du dann wiederkommst, wenn es dir gefällt. Und dass wir bereit dafür sind. Wir danken dir für diese Gemeinde hier, durch die du ein Licht bist in Pfaffenhofen. Und wir beten darum, dass du diese Gemeinde segnest, damit viele Menschen dir begegnen und deine Hoffnung erfahren dürfen. Jesus, wir lieben dich. Und wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du für uns bist, dass du bei uns bist und dass du in uns lebst. Und so sagen wir gemeinsam und voller Überzeugung. Amen.
Amen.
Amen.